Es ist 13 Uhr. Einfach besser informiert. NDR 1 Radio MV. Die Mittagsschau. Kompakt, kompetent, auf den Punkt. Das Top-Thema.
Ja, und während Sie vielleicht heute früh schon einen schönen Strandspaziergang in Warnemünde gemacht haben, im Garten vielleicht waren, schon mal alles so ein bisschen abgecheckt haben, ja, da waren die Menschen in Rheinland-Pfalz schon in den Wahllokalen. Katrin Kalke aus unserer Nachrichtenredaktion. Da wird ja ein neuer Landtag gewählt. Weshalb ist das für uns denn überhaupt spannend, Katrin?
Also für uns ist das interessant, weil sich das Ergebnis auf die Arbeit der Bundesregierung auswirken könnte. Rheinland-Pfalz wird ja seit Jahrzehnten von der SPD regiert, aber in den Umfragen liegt diesmal die CDU knapp vorne. Sarah Beham in Berlin, die SPD ist ja schon angeschlagen. Vor 2 Wochen, da hat sie nur etwas mehr als 5% bei den Landtagswahlen in Baden-Württemberg geholt. Was ist denn, wenn die SPD nun in Rheinland-Pfalz nicht mehr weiter regieren kann?
Ja, das wäre wirklich ein absolutes Desaster für diese Partei, vor allem nach dem Schock in Baden-Württemberg. Du hast es angesprochen, also nach diesem Schock wäre eine weitere verlorene Wahl in der SPD Hochburg Rheinland-Pfalz wirklich eine andere Dimension. Die SPD ist da seit über 35 Jahren an der Macht, sprich, dann könnte es schon wirklich um Grundsätzlicheres gehen. Wofür steht die SPD eigentlich noch? Wer führt sie und mit welchem Kurs? Dann könnte vor allem auch Lars Klingbeil stärker unter Druck geraten.
Und dann gucken wir auf die CDU. Kanzler Merz, der war ja in dieses Superwahljahr gegangen mit der Vision, dass wir dann bald 10 CDU-geführte Bundesländer haben. Nach der verlorenen Wahl in Baden-Württemberg wird daraus wohl nichts. Was, wenn der Herausforderer Gordon Schnieder in Rheinland-Pfalz gegen die SPD verliert?
Verliert die CDU, muss sich eben vor allem auch der Kanzler Friedrich Merz unangenehme Fragen gefallen lassen. Nach Baden-Württemberg, wo der CDU-Wahlsieg ja auch verstolpert worden ist, wären das 2 wichtige Länder in kurzer Folge ohne CDU-Erfolg und das eben unter seiner Kanzlerschaft. Ob er seinen Kurs dann ändert oder welche Lehren er daraus ziehen würde, tja, wäre jetzt Spekulation. Soweit sind wir noch nicht, da müssen wir den Wahlabend abwarten.
Ja, und die AfD, die legt laut Vorwahlumfragen zu in Rheinland-Pfalz. Warum denn das?
Ja, das tut sie nicht nur in Rheinland-Pfalz. Wir haben das auch in Baden-Württemberg gesehen, ordentlich zugelegt. Das ist ein bundesweiter Trend. Auf Bundesebene ist jetzt vor allem zu erwarten, dass die AfD, wenn sie ihr Ergebnis jetzt in Rheinland-Pfalz wirklich verdoppeln kann, ja, das als klaren Sieg feiern wird. Das haben wir auch in Baden-Württemberg gesehen. Zuletzt hat die AfD vor allem auch bei Jüngeren zugelegt, wird nicht mehr aus Protest, sondern teils auch aus Überzeugung gewählt. Gerade auch bei Arbeitern. Das stellt natürlich Parteien wie die SPD und die CDU vor große Fragen. Eine wirkliche Strategie erkenne ich aber auf Bundesebene nicht.
Ja, und es sieht so aus, als würde in Rheinland-Pfalz dann bald eine GroKo entstehen. Die Grünen bleiben stabil, aber die FDP wird wohl nicht in den Landtag einziehen. Stärkt das nicht die Bundesregierung?
Ja, da müssen wir abwarten. Was aber klar ist, einer der Koalitionspartner im Bund wird heute verlieren. CDU oder SPD. Und wenn nach der Wahl erstmal interne Diskussionen in den Parteien starten, wenn Wahlwunden geleckt werden, tja, dann könnte das Auswirkungen eben auf die Stabilität in dieser schwarz-roten Bundesregierung haben, die sie aber braucht, um die ja ganz groß angekündigten Projekte und Reformen umzusetzen. Stichwort Rente und auch Gesundheit.
Danke nach Berlin, Sarah Beham. Und die erste Hochrechnung zur Wahl in Rheinland-Pfalz, die gibt's dann später in den Nachrichten bei NDR 1 Radio MV. Und wir schauen in den Nahen und Mittleren Osten, in der Straße von Hormus. Da liegen gerade viele Handelsschiffe und Öltanker wegen des Iran-Kriegs. US-Präsident Trump, der hat jetzt dem Iran ein Ultimatum gestellt. Das Land soll innerhalb von 48 Stunden die wichtige Seestraße wieder vollständig öffnen. Sonst wird das US-Militär Irans Kraftwerke angreifen, sagt Trump. Der Iran reagierte mit einer Gegendrohung. Aus Istanbul, Andrea Beer.
Sollten die USA iranische Energieinfrastruktur angreifen, würden Energie-, IT- und Entsalzungsanlagen der USA und ihrer Verbündeten in der Region attackiert. So zitiert die staatliche Agentur Fars die iranische Militärführung. Die halbstaatliche iranische Nachrichtenagentur MER veröffentlichte indes auf Telegram eine Erklärung des iranischen Vertreters bei der Internationalen Seeschifffahrtsorganisation der Vereinten Nationen. Dieser wiederholte, die Straße von Hormuz stehe allen offen, außer Ländern, die als Feinde des Iran angesehen würden. Die Sicherheit von Schiffen und deren Besatzung müsse mit iranischen Behörden abgestimmt werden. Soweit bekannt, können derzeit Schiffe durch die Meerenge fahren, mit Bezug zu China, Indien und Japan.
Aus Istanbul, Andrea Beer. Und jetzt weitere Meldungen. Bundesinnenminister Dobrindt will das Thema Zivilschutz im Lehrplan der Schulen verankern. Angesichts von Bedrohungslagen wie Blackouts, Hochwasser, Terror oder Krieg müsse Deutschland besser vorbereitet sein, sagte er der Bild am Sonntag. Der CSU-Politiker will sich demnach dafür einsetzen, dass Schüler künftig gezielt für den Ernstfall geschult werden. Die Kinder könnten das Wissen dann in die Familien hineintragen, sagte Dobrindt. Landesgesundheitsministerin Drese ruft zur Darmkrebsvorsorge auf. Anlässlich des 2002 initiierten Darmkrebsmonats März sagte Drese, wir alle können dazu beitragen, die Darmkrebsraten weiter zu senken. Durch Aufklärung, Prävention und Vorsorgeangebote, aber auch durch eine gesunde Lebensweise. Laut Gesundheitsministerium leben derzeit etwa 7.500 Menschen mit der Diagnose Darmkrebs hier im Land. Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund und Sportdirektor Kehl gehen ab sofort getrennte Wege. Die Geschäftsführung und Kehl hätten diese Entscheidung einvernehmlich getroffen, teilte der Verein mit. Der frühere Nationalspieler Kehl war seit 2018 Leiter der Lizenzspielerabteilung bei der Borussia und seit 2022 Sportdirektor. Insgesamt spielte Kehl 13 Jahre für den BVB. Mit dem Club wurde er unter anderem dreimal deutscher Meister. 13:05, die Mittagsschau kompakt bei NDR 1 Radio MV. Seit Wochen gibt es einen Streit um den Wehrführer des Landkreises Mecklenburgische Seenplatte. Und gestern haben die Feuerwehrleute der Seenplatte ihm das Misstrauen ausgesprochen. Frank Schwarz im Studio in Neubrandenburg, was ist denn über die Hintergründe bekannt?
Es gab eine Zweidrittelmehrheit der Delegierten des Feuerwehrverbandes der Seenplatte gestern auf einer Tagung in Bolevik, die ihrem Chef das Misstrauen ausgesprochen haben. Über die genauen Gründe gibt es offenbar mehr Spekulationen als wirkliche, gesicherte Informationen. Das bestätigte mir der Versammlungsleiter der gestrigen Tagung, Jörg Schmidtke. Es habe vor 4 Tagen einen Vorfall gegeben, der zu polizeilichen Ermittlungen geführt habe, so ein Sprecher der Kreisverwaltung. Landrat Thomas Müller hatte daraufhin den Kreiswehrführer Stefan Drews von all seinen dienstlichen Pflichten als Wehrführer suspendiert.
Es soll auch andere Vorwürfe geben. Außerdem sind gestern mehrere Anträge zur Abwahl des Wehrführers Drews gestellt worden. Was steckt denn dahinter?
Genau das bleibt nach wie vor unklar. Vorwürfe über die Arbeit von Drews stecken offenbar dahinter. Interessant ist auch, dass es gestern überhaupt keine Diskussion dazu gab. Ein Eilantrag zur Abwahl ist klar zurückgewiesen worden, weil das die Satzung des Verbandes der Feuerwehr in der Seenplatte gar nicht zulässt, sagte Schmidtke am Telefon. Nun habe man dem suspendierten Drews das Misstrauen ausgesprochen, auch wenn kaum jemand die genauen Hintergründe für die polizeilichen Ermittlungen kenne, so Schmidtke weiter.
Wie soll es nun weitergehen?
Stefan Drews war gestern bei der Tagung nicht dabei, weil er im Krankenhaus liegt. Er hat sich am Vormittag in unserem Studio in Neubrandenburg gemeldet. Er habe 3 Disziplinarverfahren vor Gericht gewonnen, sagte er, und werde sich nun auch gegen die ihm unbekannten Vorwürfe mit seinem Anwalt wehren, so Drews. Nun muss sich die Rechtsaufsichtsbehörde des Landkreises mit einem Abwahlverfahren befassen. Eine mögliche Abwahl könne dann nur der Kreistag beschließen, so Landrat Müller.
Informationen aus dem Haff-Müritz-Studio von Frank Schwarz. Wer auf Medikamente angewiesen ist und Nachschub braucht, der könnte es morgen schwer haben und bei seiner Apotheke vor verschlossener Tür stehen. Viele Filialen öffnen nicht, um mit diesem Streik ein Signal an die Politik zu senden. Fabian Weißhaupt in der Aktuell-Redaktion erklärt, worum es bei dem Streit der Apotheken geht.
Ja, es geht ums Geld, denn die Vergütung für die Leistungen der Apotheken seien seit 2013 nicht mehr angepasst worden, also seit 13 Jahren. Allerdings seien die Kosten in der Zeit stark gestiegen, sagt der Apothekerverband. Er hat deshalb zu einer bundesweiten Protestveranstaltung in Berlin aufgerufen und hunderte Apothekenbetreiber hätten demnach ihre Teilnahme bereits zugesagt. Bedeutet, viele Apotheken bleiben morgen geschlossen.
Wenn so viele Apotheken geschlossen sind, was können die Menschen denn tun, wenn sie morgen ein Rezept einlösen müssen?
Ja, erstmal bleiben die Notdienste geöffnet, die dürfen nicht einfach schließen. Wer also ein wirklich dringendes Rezept hat, findet eine geöffnete Notdienstapotheke in der Nähe. Welche Apotheke auf jeden Fall geöffnet hat, das steht im Online-Portal der Apothekenkammer. Und wer etwas besorgen will, das nicht unbedingt eilig ist, also Vitamine, Pflegemittel oder das Medikamentenregal zu Hause auffüllen möchte, dem empfiehlt der Verband, einfach einen Tag zu warten, denn ab Dienstag haben alle Apotheken dann wieder regulär geöffnet.
Viele Apotheken wollen morgen streiken. Fabian Weißhaupt war das aus der Aktuell-Redaktion.
Dankeschön, Katrin.